Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Und mit Vergangenheit und Zukunft in unterschiedlichen Kombinationen. In Berlin wird gerade der Vergangenheit eine Zukunft gebaut. Das Pergamonmuseum, UNESCO-Welterbe, wird bis 2037 saniert und neu strukturiert. Wie die Räume aussehen werden, wenn wieder eröffnet wird, das konnte man sich heute anschauen. Das Städel in Frankfurt zeigt die Vergangenheit der Stadt in Fotografien aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und nennt die Ausstellung Frankfurt Forever. Und in München wurde nachgedacht über Theater und Erinnerungskultur. Und mit Theater beginnen wir auch, hochaktuellem Theater, mit einem Text aus der Vergangenheit. Am Wiener Volkstheater hat Leonie Böhm Arthur Schnitzlers 1924 veröffentlichte Novelle Fräulein Else inszeniert, als Solostück für Schauspielerin Julia Riedler. Fräulein Else war Avantgarde, ein innerer Monolog, quasi eine Besichtigung des Kopfes, der Gedanken der Titelfigur. Und da ist ganz schön viel los, denn Fräulein Else ist unverschuldet in Not. Christoph Leibold über einen nicht nur formal hochmodernen Stoff auf der Bühne.
Als Arthur Schnitzler Fräulein Else schrieb, konnte er nicht ahnen, dass es rund ein Jahrhundert später einen Begriff geben würde für das, was seine Novelle verhandelt. Me Too. Um exakt so einen Fall nämlich geht es. Elses Vater ist spielsüchtig, hat Gelder veruntreut. Nun soll die Tochter einen Freund der Familie um einen Kredit anbetteln, um die Schulden zu tilgen und einen Skandal abzuwenden. Doch der betuchte Freund, ein gewisser Herr Dorsday, stellt eine Bedingung: Geld gegen Gaffen dürfen.
Für diesmal will ich nichts anderes als Sie sehen. Ist er verrückt geworden? Er sieht. Ah! So meinst du das, so. Nackt willst du mich sehen.
Der Machtmissbrauch, den Schnitzler schildert, kündigt sich bereits an, bevor Dorsday sein unmoralisches Angebot unterbreitet. Wie er Else immer wieder scheinbar zufällig berührt, ist das nicht auch schon übergriffig oder doch gerade noch so tolerabel? Dass sexualisierte Gewalt viel früher beginnt, als wir das oftmals wahrzunehmen bereit sind, ist eine der Beobachtungen, die die irritierende Aktualität dieses Klassikers ausmachen.
Er soll meine Hand loslassen. Nicht so nah.
Schnitzlers Novelle ist ein scharfsinnig beobachtetes Psychogramm. Allerdings bleibt Else mit sich und ihren Nöten im Buch auf sich alleine gestellt. Auf die Bühne gebracht, dagegen werden ihre Gedanken öffentlich. Und Elses Bewusstseinsstrom zum das Publikum mit und am Ende von den Sitzen reißenden Theaterereignis. Der Soloabend mit Julia Riedler beginnt im Zuschauerraum. Als Else bewegt sie sich durch die Sitzreihen, begrüßt Theaterbesucherinnen und Besucher, plaudert souverän improvisierend mit ihnen, weist einzelnen stumme Rollen zu. Die der Tante, des Cousins und anderer Figuren, die bei Schnitzler Zeugen von Elses Verstörung werden – ohne freilich den Grund für deren rätselhaftes Verhalten zu erfahren, weil sich Else, im Buch wie gesagt anders als auf der Bühne, niemandem anvertraut.
Ich möchte ihm Wichser sagen. Ich kann's nicht.
Später dann, gespielt wird auf der Vorderbühne vor dem eisernen Vorhang, bewegt sich die Aufführung nah am lediglich gerafften, um etwas Zeitkolorit entschlackten Text, dem Julia Riedler durch die schnörkellose Direktheit ihres Spiels und ein paar gegenwartssprachliche Einsprengsel wie okay, boah oder hey eine sagenhafte Heutigkeit verleiht. Mit traumwandlerischer Sicherheit balanciert sie auf dem schmalen Grat zwischen Natürlichkeit, sanft-ironischer Überzeichnung und lässig hingetupfter Karikatur, etwa wenn sie sich als Else ausmalt, wie wohl die Trauergemeinde reagieren würde, sollte sie sich umbringen, um der Erniedrigung zu entgehen.
Die ist das schon selber schuld. Allein was die angehabt hat, gell? Nur ein Mantel.
Euler wie Ohr.
Sie hätte ja auch zudem einfach Nein sagen können, oder?
Zu bestaunen gibt es aber nicht nur eine großartige Schauspielerinnenleistung, sondern auch ein überzeugendes Regiekonzept. Leonie Böhm inszeniert Elses inneren Monolog als Frontalansprache, ein kluger Kniff. Denn wenn Else schließlich die Flucht nach vorne antritt und sich nicht nur vor Dorsday, sondern vor versammelter Abendgesellschaft auszieht, wenn also Julia Riedler mit nichts als einem Slip bekleidet zum Saal spricht, dann sind hier die Zuschauer irgendwas zwischen Dorsday-Voyeuren oder aber Komplizen, die Else auf ihrem Weg zu diesem radikalen Schritt mitgenommen hat.
Boah, ist das fies, Else! Oh Gott, ich ich habe deine Ohnmachtssituation komplett ausgenutzt.
Zuletzt hält Riedler einen dazu erfundenen Monolog Dorsdays, der selbstmitleidig seine Schuld eingesteht. Eine überfällige Einsicht artikuliert sich darin, wie sie sich auch in unserer bis heute von toxischer Männlichkeit geprägten Gesellschaft noch nicht allgemein durchgesetzt hat. Deprimierend. Doch wenn Julia Riedler in buchstäblich schamloser Nacktheit auf der Bühne steht, stellt sich das Gefühl ein, dass wenigstens am Ende dieses oft beklemmenden, dann aber befreienden Theaterabends die Scham die Seite gewechselt hat. Stehende Ovationen völlig zu Recht.
Für Fräulein Else am Volkstheater in Wien mit Julia Riedler. Es ist ein Jahrhundertprojekt. Seit 2019 schon wird das Pergamonmuseum in Berlin, UNESCO-Welterbe, saniert und umgebaut. Das Haus, das zwischen 1907 und 1930 auf der Museumsinsel gebaut wurde, ist jetzt seit Oktober 2023 komplett geschlossen. Und zwar noch bis 2037, jedenfalls nach aktueller Planung. 1,5 Milliarden Euro soll das alles kosten. Aber es geht ja auch um eines der bedeutendsten Museen wahrscheinlich der Welt, das unter anderem große Teile des Pergamon-Altars aus dem 2. Jahrhundert vor Christus beherbergt und Touristen aus der ganzen Welt anzieht. Heute war der aktuelle Stand der Bauarbeiten zu besichtigen. Thomas Fitzel war für uns dabei und es gibt offenbar gute Nachrichten, was ja nicht selbstverständlich ist beim öffentlichen Bauen in Deutschland. Es gibt, Thomas Fitzel, einen erkennbaren Baufortschritt.
Ja, die gute Nachricht ist, bisher gab es keine bösen Überraschungen im Bauvorhaben, was man ja früher hatte, auch zum Beispiel beim Bau der Simon-Galerie. Alles geht im Zeitplan. Das heißt, in den 2 Jahren, 2027, kann man dann schon wieder einen größeren Teil des Pergamonmuseums eröffnen, den Nordflügel und den Mittelflügel, wo dann eben eine große Touristenattraktion, die größte Touristenattraktion zu sehen sein wird. Hören wir dazu den Direktor der Antikensammlung Andreas Scholl.
Den Saal des Pergamonaltars, ohne jede Zweifel das Hauptexponat auf der Museumsinsel neben der Nofretete, sicher das berühmteste, was hier zu sehen ist. Wir sind überglücklich, dass wir das ab Sommer 2027 wieder werden zeigen können, in einem drastisch renovierten Zustand. Das bezieht sich sowohl auf diesen riesigen Ausstellungsraum wie auf die Altarrekonstruktion selbst.
Drastisch renoviert, sagt hier Andreas Scholl, Direktor der Antikensammlung. Was heißt das konkret?
Das heißt einmal erstens gründliche Reinigung, besonders der rekonstruierten Architekturteile, denn die waren mehrfach überstrichen mit gewissermaßen dicken Farbschichten, sodass die Strukturen nicht mehr wirklich gut zu sehen waren. Das entscheidend Neue aber ist, es handelt sich ja um einen Tageslichtsaal, hatte aber zur Folge, dass man an einem trüben Wintertag tatsächlich am Pergamonaltar in einer trüben grauen Soße stand, ohne dass man wirklich die Konturen gut erkennen konnte. Das Oberlicht wird jetzt ergänzt durch Kunstlicht, das je nachdem, wie der Lichteinfall ist, das Tageslicht verstärken wird, sodass man zu jeder Tageszeit gleichmäßig gute Sicht hat und gut die Strukturen erkennen kann. Und natürlich alle Säle werden jetzt auch klimatisiert sein. War ja bisher nicht. Das hieß, im Sommer war es heiß und feucht und das war schädlich für die Architektur.
Also ab 2027 das bedeutendste Ausstellungsstück der Pergamonaltar wieder und besser zu sehen. Auch ein Teil der übrigen Räume offenbar. Es ist ein Umbau, aber auch eine Erweiterung. Und der Zweck ist am Ende die Neusortierung der Sammlung. Wie geht's denn dabei vorwärts?
Ja, als erstes braucht man einen neuen Eingang. Von eben der anderen Seite, von der Westseite, kann man nicht mehr hereinkommen. Da wird er noch gebaut. Also kommt man von der Spreeseite durch die Kolonnaden am alten Museum vorbei, unterhalb quasi des Pergamonaltars durch und ist dann quasi vor dem Pergamonaltar und kann von dort eben in den Nordflügel. Und das wirklich Interessante ist eben diese räumliche Neuanordnung, wo man auch innerhalb des Museums Teile des Museums verschoben hat. Hören wir hier nochmals Andreas Scholl.
Das ist ja das weltweit einzigartige am Pergamonmuseum. Großarchitekturen in einem riesigen Museumsgebäude in Komplettrekonstruktion wie beim Markttor, in Teilrekonstruktion wie beim Altar, kombiniert mit einzelnen Architekturteilen. Es gibt kein Museum weltweit, das das als Grundkonzept hat. Und das haben wir jetzt massiv gestärkt. Wir werden irgendwann eines fernen Tages, wenn auch der zweite Bauabschnitt fertig ist, Ägypten im noch zu bauenden Westflügel, der den Ehrenhof dann abschließt, sehen. In die Prozessionsstraße von Babylon werden die Besucher erstmalig in der richtigen Richtung auf das Ishtar-Tor beschreiten und sehen. Sie kommen dann in die klassische Antike, im Milletsaal, sehen als Höhepunkt den Altarsaal, dann den hellenistischen Saal und dann auch chronologisch korrekt frühislamische Kunst, repräsentiert durch die Shutterfassade im Nordflügel.
Und das Wunderbare ist dann, durch diese chronologische Abfolge kann man jetzt erkennen, alles hängt zusammen, alles ist in einem Kulturraum entstanden.
Ja, die Schotterfassade aus dem 8. Jahrhundert aus Jordanien ist hier erwähnt worden. Die wird gerade am neuen Ort aufgebaut. Auch das eine riesige Architektur, muss man sagen. 45 Meter lang wird die sein und 5 Meter hoch. Schon allein das ein Riesenprojekt.
Ja, vor allem hat sie jetzt um 12 Meter verlängern können, weil man eben neuen Raum hat. Die große Frage war, im letzten Jahr war ich eben beim Abbau. Ursprünglich waren eigentlich die Steine sehr genau behauen, sodass man sie eigentlich Stoß auf Stoß stellen konnte. Allerdings beim Wiederaufbau 1932 und dann nochmal nach dem Krieg, es gab ja einen Bombentreffer, war auch zerstört, musste man quasi Mörtelfugen einsetzen. Da war die große Hoffnung, man kann verzichten, aber man muss es doch wieder mit aber sehr viel feineren Fugen aufbauen.
Thomas Fitzel aus Berlin, vielen Dank, wo heute der Baufortschritt bei der Sanierung des Pergamonmuseums zu besichtigen war. Wie das Theater Vergangenheit und Gegenwart künstlerisch verschränken kann, darum ging es gestern Abend in der Münchner Akademie der Schönen Künste. Erinnerung als Arbeit an der Gegenwart heißt das Projekt, dessen Grundlage ist eine Forschungsarbeit zu den Schicksalen jüdischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kammerspiele in München zur Zeit des aufziehenden Faschismus. Über historische Forschung und ihren Nutzen für die Gegenwart, Katrin Hillgruber.
Die Bayerische Akademie der Schönen Künste und die Münchner Kammerspiele in der Maximilianstraße liegen nur wenige hundert Meter voneinander entfernt. In der trutzigen Residenz der bayerischen Monarchen widmete sich die Akademie nun einen Abend lang der frühen Geschichte des Avantgarde-Theaters, an dem unter anderem Bertolt Brecht debütierte. Es ging vor allem um die Zeit ab 1933. Stefan Hundstein leitet die Schauspielabteilung der Akademie der Schönen Künste und machte zur Begrüßung klar, dass er das Thema für hochaktuell hält.
Die Mauern stehen sprachlos und kalt. Im Winde klirren die Fahnen. So heißt es bei Friedrich Hölderlin. Treffender kann man die heutige Zeit kaum beschreiben.
Auch Martin Waldes-Stauber zeigte sich angesichts der gegenwärtigen politischen Lage besorgt. Der Initiator des Projekts Erinnerung als Arbeit an der Gegenwart moderierte den Abend im vollbesetzten Akademiesaal.
Und wenn man sich mit Geschichte beschäftigt, sieht man, dass oftmals das Umkämpfen der Vergangenheit ein Vorbote ist, um auch in der Gegenwart um etwas zu umkämpfen, in unserer Gegenwart, unser pluralistisches, demokratisches Gemeinwesen. Unser Ausgangspunkt ist das Jahr 1911, in dem die Münchner Kammerspiele gegründet worden sind. Und von dort bewegen wir uns immer näher an unsere Gegenwart heran. Man könnte auch sagen, wir betreiben indirekt eine Archäologie unserer Gegenwart.
Das Ehepaar Janne und Klaus Weinzierl hat seit dem Jahr 2018 Großes geleistet. Im Auftrag der Münchner Kammerspiele haben die beiden rund 350 Biografien von jüdischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Theaters rekonstruiert. Kaum bekannt ist, dass die Kammerspiele 1911 von einer Gruppe theaterbegeisterter jüdischer Juristen gegründet wurden. Die erste Spielstätte des gemeinnützigen Vereins befand sich in der damals noch dezentralen Augustenstraße. Erklärtes Ziel der Gründer war es, so Janne Weinzierl,
zeitgenössische, avantgardistische Theaterstücke aufzuführen, die im Hoftheater keinen Platz haben. Und das Interessante ist, dass sie zum Teil in einer Spielzeit 38 Premieren hatten. Also das heißt, es kam alle zwei Wochen ein neues Stück raus, wobei natürlich dazu gesagt werden muss, dass diese Art von Publikum in München in der Zeit nicht so riesig war. Das war nach 4, 5 Vorstellungen oft ausgeschöpft. Und da musste eben möglichst bald was Neues da sein.
Die Diskussion kreiste vor allem darum, wie der jüdische Teil der Belegschaft der Kammerspiele in der Weimarer Republik den aufziehenden Faschismus erlebte. Philipp Lehnhardt, Professor für jüdische Geschichte und Kultur an der Ludwig-Maximilians-Universität, warnte davor, unser heutiges Wissen um den Holocaust auf die damalige Zeit zu projizieren.
Man wusste es, es gibt dieses Problem, es wird auch stärker, es radikalisiert sich in der Weimarer Republik punktuell. Es gibt den Mord an Rathenau, es gibt natürlich die Gründung der NSDAP. Und natürlich realisierten die meisten deutschen Juden, dass da was im Gange ist, dass da was passiert. Aber sie konnten natürlich gleichzeitig auch nicht voraussehen, wie das Ganze enden würde.
Im zweiten Teil des Abends ging es nicht mehr um das Theater, sondern um die Bedeutung der Erinnerungsarbeit für die Gegenwart. Wie vermittelt man zum Beispiel das berühmte Nie wieder dem migrantisch geprägten Teil unserer Gesellschaft? Daniel Grossmann berichtete aus der Praxis. Der Leiter des Jewish Chamber Orchestra Munich setzt in seiner Arbeit mit Jugendlichen auf die direkte Begegnung von Juden mit Nichtjuden.
Auch da finde ich wirklich, dass das auch unterschätzt wird, diese Nachfolgegenerationen, die vielleicht auch eine größere Nähe darstellen, weil man sich einfach vom Alter her näher ist. Dieses Erschrecken drüber, das sind ja gar nicht alles nur 100-Jährige oder eben schon Gestorbene, sondern es gibt eben auch die jungen Menschen, die eben von ihrer eigenen Familie erzählen können.
Diese zweite Diskussion barg so manchen allgemein Platz. Ertragreicher wäre es gewesen, noch mehr über die Anfangsjahre der Kammerspiele zu erfahren. Aber das historische Projekt wird fortgesetzt.
Theater und Erinnerungskultur, ein Projekt der Münchner Kammerspiele. Frankfurt erinnert sich im Städel gerade an die eigene Vergangenheit. Karl Friedrich Mylius hat 1854 in Frankfurt ein Fotoatelier gegründet. Er hat natürlich Porträts hergestellt von Frankfurterinnen und Frankfurtern. Vor allem aber hat er die eigene Stadt porträtiert. Er spezialisierte sich auf Stadtansichten, von denen viele erhalten sind. Und das Frankfurter Städel zeigt sie jetzt aus Anlass einer Schenkung an das Haus. Kuratiert hat die Ausstellung die Leiterin der fotografischen Sammlung des Städel, Christina Lemke. Ich habe sie gefragt, wie denn Karl Friedrich Mylius eigentlich drauf gekommen ist, die Stadt zum Gegenstand der Fotografie zu machen. Das war ja nicht selbstverständlich.
Nein, das war alles andere als selbstverständlich. Karl Friedrich Mylius hat sich erst auf Porträtfotografie spezialisiert, aber wie so viele andere. Und in Frankfurt war die Konkurrenz im 19. Jahrhundert einfach schon sehr, sehr groß. Und er musste sich notgedrungen auch etwas umorientieren, war dahingehend sehr, sehr offen, was die Themen betraf, die es aber ja in der noch sehr jungen Fotografie so noch gar nicht festgelegt gab. Die Fotografie war ja erst 1839 erfunden. Ich steckte also sozusagen noch in den Kinderschuhen. Und Karl Friedrich Mylius hat tatsächlich Aufträge von Künstlern und Sammlern erhalten, zunächst Kunstreproduktionen anzufertigen und dann aber auch tatsächlich von Privatleuten, deren Stadt- und Landhäuser zu dokumentieren. Und er hat aber nicht nur solche repräsentativen Gebäude aufgenommen, sondern ist dann auch fortan mit seinem Dunkelkammerwagen durch Frankfurt gezogen und hat alle Bauten dokumentiert, die auch zum Verschwinden verurteilt waren. Wir befinden uns ja im Zeitalter der Industrialisierung. Nachdem Frankfurt 1866 durch Preußen annektiert wurde, hat sich da ganz viel im Stadtbild getan und verändert.
Also es war ein dokumentarischer Anspruch und nicht unbedingt ein künstlerischer?
Sowohl als auch, würde ich sagen. Mylius war ja tatsächlich ausgebildeter Lithograf und hat auch zeitweise Abendkurse in der Städelschule besucht. Das heißt, hier wurde schon sehr sein künstlerisches Auge geschult und er hatte auch den Anspruch. Natürlich musste er auch diesen Anspruch haben, weil er die Fotografien ja auch verkauft hat.
An wen hat er die denn verkauft?
Die Fotografien hat er an Privatleute verkauft, die vor allen Dingen aus dem gehobenen Bildungsbürgertum stammten, aber auch an Reisende. Der Rhein ist ja nicht weit von Frankfurt und Rheinreisende haben immer gerne einen Abstecher nach Frankfurt gemacht, was ja der Ort, der Geburtsort Goethes war, vor allen Dingen aber auch eine große historische Bedeutung hatte wegen des Ortes der Kaiserkrönung. Und hier hatte also Mylius einen sehr guten Absatzmarkt unter den Reisenden. Früher gab es noch keine Bildpostkarten. Die kamen erst um 1900 in Umlauf und dahingehend waren dann Fotografien sehr dankbare Souvenirs, die man sich aber natürlich auch erst leisten musste und konnte. Und gerade auch das Reisen war ja doch sehr, sehr kostspielig zu jener Zeit.
Jetzt gab es nicht so wahnsinnig viele Vorbilder zu der Zeit. Also er musste es quasi selber entwickeln, wie man Architektur, wie man eine Stadt fotografiert. Welche Lösungen hat er denn gefunden? Sind das frontal aufgenommene Gebäude? Geht es ihm eher um Zusammenhänge? Das ist ja eine Entscheidung, die man treffen muss.
Ja, Karl Friedrich Mylius hat sich dahingehend natürlich an Vorbilder aus der Grafik orientiert, an die überlieferten Vedutenwerke. Da hatte er zwar Vorbilder, aber natürlich in der Fotografie kam er da schnell an seine technischen Hindernisse, so wie Sie es ja auch schon beschrieben haben. Und er hat meist Bauten aus einer leichten Seitenansicht aufgenommen, sodass diese gänzlich auch mit ihrer Umgebung noch einmal zu sehen ist.
Sie haben den Dunkelkammerwagen erzählt, mit dem er durch Frankfurt gefahren ist. Das war technisch einfach auch eine Herausforderung, außerhalb von einem Studio zu fotografieren.
Ja, das war eine Riesenherausforderung und deswegen haben sich damals eben auch die meisten auf Porträtfotografien spezialisiert, weil die konnten dann einfach im heimischen Atelier entwickelt werden, wegen der kurzen Belichtungszeit und wegen des Verfahrens, des Nasskolodium-Verfahrens, mussten die Platten und die Bilder sofort vor Ort noch entwickelt werden. Jedes Motiv musste natürlich im Vorfeld minutiös geplant werden. Dafür ist er dann oft auch zum Beispiel auf die Brüstung der Paulskirche geklettert, um den Dom in der Altstadt von Frankfurt ideal einzufangen. Und er musste natürlich sich auch genau überlegen, wie ist die Perspektive? Ist das Wetter auch gut genug? Habe ich genug Licht? Und so weiter und so fort.
Wenn man die Bilder dann heute betrachtet, erzählen die nur was den Frankfurterinnen und Frankfurtern, die jetzt nostalgisch vielleicht nochmal auf ihre Stadt gucken können, so wie sie vor 150 Jahren aussah? Oder gibt es auch Grundlegendes, was wir lernen können anhand dieser Bilder?
Ich glaube, diese Ausstellung und die Fotografien von Karl Friedrich Mylius sind für jedermann sehr interessant. Sie bieten einfach eine Zeitreise in eine Stadt, die sich einfach sehr im Wandel befunden hat zwischen Tradition und Moderne. Und das ist sowohl für die Heimatbegeisterten, für Frankfurt sehr, sehr schön zu sehen, aber natürlich auch für Reisende, die sich heute Frankfurt anschauen.
Kuratorin Christina Lemke über die Karl-Friedrich-Mylius-Ausstellung mit Stadtansichten aus Frankfurt im dortigen Städel. Die Schweizer Sopranistin Edith Mattis ist vorgestern gestorben. Heute wäre sie 87 Jahre alt geworden. Mehr über sie jetzt in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Sie galt als ideale Besetzung für Mozart-Partien, aber auch als Sophie im Rosenkavalier von Richard Strauss oder wie hier als Ännchen in Karl Maria von Webers Freischütz, da glänzte Edith Mattis mit ihrem lyrischen Sopran. Immer wieder wurde hervorgehoben, wie gut man bei Edith Mattis den Text verstand. Sängerin habe sie schon als Kind werden wollen, erzählte sie einmal.
Also Singen war eigentlich mein Leben von Anfang an. Bis ich dann das erste Mal im Opernhaus war, respektive Stadttheater in Luzern. Und da war es dann endgültig beschlossene Sache, dass ich Sängerin werden wollte.
Ihr Debüt gab sie als zweiter Knabe in der Zauberflöte 1956. Eine 45-jährige internationale Karriere, auch als Kunstlied- und Oratoriensängerin, machte sich Edith Mattis einen Namen. Im Wahlkampf spielt das Musikleben keine Rolle, obwohl in Deutschland 15 Millionen Menschen aktiv Musik machen. Das kritisiert der Deutsche Musikrat, der die Parteien schon im Dezember aufgefordert hatte, zu seinen Fragen Stellung zu beziehen. Sogenannte Wahlprüfsteinfragen hätten diesmal nur 30 Verbände stellen dürfen, worunter ursprünglich noch nicht einmal der Deutsche Kulturrat gewesen sei. Das sei nachgebessert worden. Eine Antwort auf seine Wahlprüfsteinfragen habe der Kulturrat aber bis heute nicht bekommen. Das kritisierte Antje Valentin vom Deutschen Musikrat gestern Abend im Deutschlandfunk.
Ich finde das ein Skandal, weil wir eine wirklich sehr weit ausstrahlende Musiknation sind. Wir haben auch eine unglaublich aktive Musikwirtschaft mit 156.000 Erwerbstätigen, die im Grunde der Background für die Musizierenden sind, mit 17,4 Milliarden Jahresumsatz 2023. Und all das wird überhaupt nicht erwähnt. Da wird vielleicht höchstens mal von Kreativwirtschaft gesprochen, von kultureller Bildung in fast keiner Partei und von Kultur auch kaum.
Antje Valentin war das, Generalsekretärin des Deutschen Musikrats. Und zum Schluss noch mal kurz Musik. Ein Großteil der deutschen Musikerinnen und Musiker ist unzufrieden mit ihren Einnahmen aus dem Musikstreaming. Das geht aus einer Studie hervor, die heute vom Forschungsnetzwerk Digitale Kultur veröffentlicht wurde.
Doris Schäfer-Noske mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Die letzte Bundestagssitzung vor der Wahl und den Schlagabtausch, den es dort gegeben hat, der KI-Gipfel in Paris und die Koalitionsverhandlungen in Österreich, das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.